SRF 1.
Und das ist das Regionaljournal Graubünden, unsere Themen. Seit 4 Monaten zwitschert es aus der Bündner Verwaltung raus. Regierungsräte und Chefbeamte twittern, die Öffentlichkeit kümmert es bis jetzt aber wenig. Das Theater Chur, das startet mit «Eine Zauberflöte» vom Engländer Peter Brook in die neue Saison. Und wenn ein Parfümmacher am Werk ist. Der deutsche Parfümeur Gesa Schön hat den Duft von St. Moritz eingefangen.
Diese sehr luftige, kühle Bergatmosphäre mit dem Grün und dem See und dann natürlich noch dem Armenholz. Und das reicht dann auch schon als eine gute Ausgangsbasis für so einen Duft.
Das Gespräch mit dem Parfümdesigner später in dieser Sendung. Das Wetter, es wird recht freundlich. Am Mikrofon der Silvio Lichti. Alle machen es, der Barack Obama, der Justin Bieber oder auch das Regionaljournal Graubünden. Kurznachrichten, sogenannte Tweets verschicken, wo dann alle auf dem Internet beim Kurznachrichtendienst Twitter können lesen können. Seit ein paar Monaten mit dabei ist auch die Bündner Verwaltung. Da gibt es Neuigkeiten aus dem Wald, politische Parolen oder schlicht und einfach eine Alltagsbeobachtung. Wie sich das offizielle Graubünden bis jetzt geschlagen hat, Stefanie Hablützel.
Es ist eine kurze Sache, so eine Kurznachricht. 140 Zeichen haben in einem Tweet Platz, dann muss die Botschaft durch sein.
Die Funktionsfähigkeit der Gemeinde St. Martin ist momentan nicht gegeben. Regierung handelt aufsichtsrechtlich.
Seriös, juristisch angehaucht, so kommt ein typischer Kantonstweet daher, der von Regierungsrätin Barbara Janom. Seit bald 4 Monaten zwitschern ein Dutzend Leute vom Kanton. Neben einem Teil der Regierungsräte und Amtsleiter auch der Claudio Riesen. Er ist der Chef der Standeskanzlei. Sein Job, zu schauen, dass die Informationen fließen und zwar die richtigen, sonst hat er ein Problem. Der Claudio Riesen ist zufrieden, wie es bis jetzt gelaufen ist mit der kantonalen Twitter-Offensive.
Also was man einfach sagen muss, also die ursprünglichen negativen Befürchtungen, also das Extremste ist ja der Shitstorm, der eintreten könnte, das hat nicht stattgefunden.
Shitstorm, das ist, wenn es auf Twitter oder Facebook einen riesigen Wirbel um eine Aussage gibt, die Leute beleidigt reagieren und wo man sich nicht mehr zu wehren kommt und einfach warten muss, bis es vorbei ist, wie bei einem Sturm. Auf der anderen Seite ist es aber auch ein Nachteil, wenn niemand reagiert. Weil darum engagiert sich der Kanton ja überhaupt bei Twitter, Facebook und Co. Die Verwaltung, die soll näher zum Bürger anrücken.
Was man vielleicht sieht, dass so die grossen Dialoge unter den Nutzern, die gibt es manchmal, oder? Aber die sind sicher noch nicht in einer Häufigkeit auftreten, wo man sagen müsste, oder? Also da wird heftig gestritten auf diesen Kanälen. Das wäre uns bis jetzt nicht aufgefallen.
Wenig Dialog, wenig Austausch, das sieht man auch daran, dass die meisten Twitterer vom Kanton wenig Leute haben, die ihre Kurznachrichten verfolgen. Spitzenreiter sind die Regierungsräte, alle mit gut 200 von diesen Follower, auch wenn sie gar nicht so viel schreiben. Und dann kommt ziemlich schnell der Thomas Kollegger, der Chef vom Amt für Gemeinden. Er ist der umtriebigste Twitterer vom Kanton, schon über der 100er Marke bei den Tweets, quasi das Meisli vor Verwaltung.
Ich muss sagen, ich finde es eben wirklich noch ein gutes Instrument und darum setze ich das auch ein.
Der eine Tag ist der Thomas Kollegger philosophisch.
Wie sieht die strukturelle Zukunft im oberen Prättigau aus? Aus der Höhe erscheint einiges logisch. Wir wandern. Die Gedanken tun es auch.
Der andere Tag beobachtet er mit einem Augenzwinkern, wie sich die Zahl der Regionen zu Graubünden entwickeln.
Staatspolitisch brisantes Werk. Eben gesehen am Schulschlussabend der Primarschule Innerbell vor.
Als Holzbrettli drauf zu sehen, Graubünden einteilt in 7 Regionen. Das ist der Zeit voraus. Die Politiker und Politikerinnen haben sich nämlich vor einer Weile mit Ach und Krach auf 11 einigen können. Der Chef vom Amt für Gemeinden ist einer der wenigen beim Kanton, der interagiert mit anderen, Links via Twitter schickt, Sachen kommentiert oder schlicht und einfach Leute kennenlernt.
Es gibt so eine interkantonale Vernetzung, mit anderen Gemeinwesen, wo ich bisher überhaupt keinen Kontakt hatte. Also von dem her durchaus eine spannende Erfahrung.
Ein Jahr lang wird die Bündner Verwaltung jetzt einmal den Pilot laufen lassen. Ein externes Büro hilft bei der Auswertung der Tweets, um herauszufinden, was es bringt. Eins kann man jetzt schon sagen, In Sachen Kommunikation ist der Kanton Graubünden ein bisschen lockerer geworden. Zum Beispiel der Kantonsförster Reto Hefti, wo man sonst vor allem hört, wenn er in den Medien ernst über den Wald oder die Grosssägerei redet. Bei Twitter tönt es dann so.
Endlich, die Pilzsaison hat angefangen, auch wenn die grossen Kaliber etwas holzig sind. Wichtig, eine gute Soße.
Schreibt also der Kantonsförster Reto Hefti auf Twitter. Apropos, auf dem Bild, wo mit dabei ist, sieht man tatsächlich einen riesigen Pilz, aber leider ist der wirklich aus Holz. Jemand hat ihn aus einem Baumstrunk rausgeschlagen. Gebirgskantone, darunter auch Graubünden, haben Stellung genommen zum geplanten Zweitwohnungsgesetz. Die Stossrichtung, die Stimme, schreiben Kantone. Sie wollen aber mehr. Beispielsweise, dass alle Häuser und Wohnungen, die vor dem Abstimmungssonntag gebaut oder bewilligt worden sind, zu Ferienwohnungen umgenutzt werden könnten. Noch bis Ende Oktober können Verbände, Parteien und andere Interessierte zum Entwurf vom Zweitwohnungsgesetz Stellung nehmen. Die neue Saison vom Theater Chur steht unter dem Motto «Zuflucht». Zum Saisonstart Ende Oktober kommt gerade ein ganz prominenter Theatermacher auf Chur, der englische Regisseur Peter Brook. Ein Glücksfall und das Highlight, sagt Theaterdirektorin Dute Haferburg.
Peter Brook kommt mit einer Zauberflöte, mit seiner Adaption von Mozarts Zauberflöte an unser Haus. Und das war auch unser Ziel, dass es die Eröffnung wird, weil das ist so eine eigentlich berühmte Produktion. Peter Brook ist ein ganz berühmter Theatermann, 88-jährig, eine lebende Legende. Und deswegen freuen wir uns, dass wir jetzt seine Oper Zauberflöte zeigen können.
Heuer gibt es im Theater Chur auch gerade 4 Bündner Uraufführungen. Unter anderem kommt Rachim Lenz mit einem neuen Stück. Und der Silvio Huender bringt seinen Roman «Die Dunkelheit in den Bergen» auf Theaterbühne. Im neuen Programm zeigt das Theater Chur rund 100 Vorstellungen. Zu Hause hat das Budget von 1,6 Millionen Franken. Er heisst Gesa Schön, ist 44 und einer von wenigen Parfümmacher weltweit. Sein grösster Erfolg war die Kreation Molekül 01. Auch bei Stars wie der Madonna oder der Kate Moss sollen Fläschchen davon rumstehen. Anfangsjahr ist der Deutsche mit der feinen Nase für ein Kunstprojekt auf St. Moritz gereist. Entstanden ist jetzt das Parfüm, inspiriert vom Ort und der Duft vor Bergwelt rundherum. Ich habe mit dem Parfümer geredet und ihn zuerst gefragt, wie denn St. Moritz schmeckt Anfangsjahr, wenn noch tiefer Schnee respektive tiefer Winter ist.
Ja, da liegt überall noch Schnee, das stimmt. Und es ist auch, es war eher kühl, aber die Sonne hat geschienen und letztlich ist es in dem Fall eigentlich relativ einfach noch gewesen, das umzusetzen, weil ich konkret das Arvenholz hatte. 3 verschiedene Sorten, die mir in so Schnipseln überreicht wurden. Und da konnte ich das Holz tatsächlich sehr gut riechen. Das war ein guter Ansatz. Dazu natürlich so eine Art sehr luftige, bergige Atmosphäre. Das kann man auch mit bestimmten Riechstoffen vor allem darstellen. Und so ist zusammen mit ein paar noch sozusagen parfümistischeren Aspekten eine sehr holzige, weiche, frische Note entstanden.
Wie muss man sich das denn vorstellen? Also sind Sie schnuppernd durch St. Moritz gelaufen oder sind Sie an den See gesessen? Wie haben Sie die Düfte von St. Moritz eingefangen?
All das. Also ich bin tatsächlich viel spazieren gegangen. Wir sind mit dem Fahrrad rumgefahren, wir waren wandern und haben die Atmosphäre so ein bisschen aufgesaugt. Ich war ja nun auch schon mal da, jetzt gerade neulich wieder, und das hat sich bestätigt. Also es gibt in so einer Bergwelt auch nur bestimmte Gerüche, die man tatsächlich per se einfangen kann. Sonst muss man sich den Rest vielleicht irgendwie erdenken. Aber ich bin eher ein Freund davon, dass man das nimmt, was da ist. Und das war eben, wie gesagt, diese sehr luftige, kühle Bergatmosphäre mit dem Grün und dem See und dann natürlich noch dem Arvenholz. Und das reicht dann auch schon als eine gute Ausgangsbasis für so einen Duft.
Jetzt sagen Sie, so riecht St. Moritz für Sie. St. Moritz ist aber mehr, also es gibt viele Leute mit viel Geld dort. Haben Sie auch den Duft des Geldes irgendwie in die Flasche gebracht?
Nee, das habe ich nicht. Das kann man auch nur bedingt machen. Also Geld an sich, also Papiergeld riecht ja in den unterschiedlichsten Ländern dann auch unterschiedlich. Münzen könnte man darstellen, aber das würde dem Parfum an sich nicht helfen. Insofern habe ich mich da zurückgehalten mit solchen Noten.
Wie haben Sie das hinbekommen? Also Arve hat ja einen sehr intensiven Geruch, dass dann das Parfum nicht einfach wie ein Stück Holz riecht.
Naja, da kommt dann eben, also natürlich auch meine Erfahrung wahrscheinlich mit ins Spiel, dass ich eben weiß, wie viel ich von so einem Ausgangsduft, wie hier diesem Ahvenholz, eben zu meinen anderen Zutaten dazugeben muss, damit es sich eben die Waage hält. Also weder zu stark holzig, kienig nach frisch geschnittenem Holz oder so riecht, noch dass das verloren geht und dass man es nachher nicht mehr erkennt. Also es gibt so einen Mittelweg und ich denke, wenn Sie es mal riechen, dann können Sie das nachvollziehen, dass es hoffentlich rund geworden ist.
Sie haben langjährige Erfahrung, sehr erfolgreich haben Sie Parfums entwickelt. Hat sich diese Arbeit in St. Moritz irgendwie unterschieden von den Arbeiten in der Vergangenheit?
Na, das ist insofern ja, weil das Thema eben konkret durch das Ahvenholz und diese spezifische Umgebung dort eigentlich vorgegeben war, weil was sollte ich jetzt einen Duft machen, der nach Maiglöckchen und nach Zitrone riecht? Das hätte keinen Bezug. Insofern war das einfach wieder nur eine Aufgabe. Also ich bekomme eine Aufgabe gestellt, so eine Umgebung, ein Environment eben darzustellen und das hat mir genauso viel Spaß gemacht wie viele andere Aufträge auch, die ich bekomme. Aber sicherlich mehr noch als die meisten andere Aufträge, die ich bekomme.
Warum? Weil es eine Herausforderung war, oder?
Weil es eine Herausforderung war, genau diesen Geruch des Ahvenholzes auch ganz spezifisch und genau darzustellen. Also es gibt ja viele Hölzer, mit denen wir arbeiten, aber der Geruch war sehr speziell. Und dann ist es natürlich eine Herausforderung, das auch tatsächlich also so nachzustellen, dass es eben in der Kombination her trotzdem immer noch so riecht und auch vor allen Dingen so nachvollzogen werden kann.
Man muss ja sagen, Sie haben eine ganz spezielle Nase. Bereits mit 13 Jahren konnten Sie über 100 verschiedene Herrendüfte auseinanderhalten.
Das war, als ich noch ein Kind war. Da habe ich so eine Sammlung von Herrennoten gehabt, also so Testmustern und Proben. Das habe ich einfach blind gerochen irgendwann. Und das war so die erste Übung, sagen wir mal, um mich da so ein bisschen reinzusteigern. Aber das war ganz autodidaktisch, ich hatte viel Zeit und mir hat das Spaß gemacht und das würde auch jeder andere hinbekommen. Das war so der Einstieg damals für mich, ja.
Nun gut, jetzt haben Sie gesagt, jeder andere könne das auch, aber offenbar hat Karl Lagerfeld einmal gesagt, Sie seien der Mann mit der besten Nase der Welt. Woher kommt denn diese feine Nase?
Das weiß ich nicht, ob der das wirklich jemals gesagt hat. Die Journalisten überschlagen sich da manchmal auch ganz gern ohne Grund, die eigentlich. Ich war 12 Jahre lang angestellt in so einer Firma, wie jeder andere Parfümeur normalerweise auch angestellt ist und eben dort am Tagesbetrieb teilhat. Ich habe mich dann irgendwann da rausgezogen, weil ich das Gefühl hatte, dass ich vielleicht alleine spannendere Sachen machen kann. Und dass solche Kommentare kommen, das darf man jetzt auch nicht so ernst nehmen. Das Ding ist, ich kann wahrscheinlich Gerüche besser beschreiben oder umschreiben, sie also mit Attributen versehen und dann eben verständlicher machen. Dabei hapert es so manchmal bei den Leuten, dass sie eben das natürlich auch gleich riechen, aber es eben nicht beschreiben können.
Also das unterscheidet sie eigentlich von den Otto-Normalriechen, kann man sagen.
Ja, vielleicht ähnlich wie so ein Önologe irgendwie halt einen Wein viel besser und konkreter beschreiben kann. So habe ich eben eine Palette von nicht nur Wein, sondern eben vielen Blumen und Pflanzen und Hölzern und vielen synthetischen Riechstoffen auch, die wieder ganz besondere Effekte bringen können in einem Parfum. Und mit denen habe ich gelernt umzugehen, um daraus eben Akkorde zu bilden, um daraus komplexere Akkorde und auch Düfte zu formen. Und das ist wie eine Art Lehrberuf wahrscheinlich, die lange braucht und wo jedes Jahr Erfahrung wahrscheinlich dann auch obendrauf noch hilft.
Der Gesa Schöner ist Parfümeur, schafft und lebt in Berlin. Und jetzt im Kanton Appenzell-Ausserrhoden. Dort hat das Veterinäramt den Fall von Rindertuberkulose festgestellt. Sofort haben die Leute vom Kanton den betroffenen Betrieb sperren lassen. Ob es sich da um einen Einzelfall handelt oder ob noch andere Tiere angesteckt worden sind, wird jetzt abgeklärt. Die Untersuchungen laufen. Katrin Keller.
Eine Kuh aus einem Stall im Ausserrhodischen ist schwer krank geworden und musste geschlachtet werden. Die Experten vom Veterinäramt haben dann bei der Fleischkontrolle der geschlachteten Kuh die Rindertuberkulose festgestellt. Wo, dass sich die Kuh angesteckt hat, da kann der Kantonstierarzt, der Sascha Gehl, nicht sagen.
Das ist eine vierjährige Kuh, die in ihrem Leben mehrere Betriebe durchwandert hat und die Ansteckung, die kann irgendwann auf diesem Lebensweg stattgefunden haben.
Nicht klar ist, ob da die einzige Kuh ist, die sich angesteckt hat.
Wir wissen einfach nicht, zu welchem Zeitpunkt hat die Ansteckung stattgefunden und dementsprechend können wir im Moment auch nicht sagen, sind das einzelne wenige Tiere, die sich da angesteckt haben, oder sind das mehrere.
Die Rindertuberkulose ist im Frühling in drei Westschweizer Kantonen auftreten. Dass die Ausbrüche einen Zusammenhang haben, darf der Kantonstierarzt Sascha Gehl nicht ausschliessen. Im Moment wäre es aber eine reine Spekulation.
Wir sehen im Moment einfach den Lebensweg von dieser einen Kuh und wir sind jetzt dran, bei uns im Kanton, aber auch in den weiteren Kantonen zusammen mit der Unterstützung vom Bundesamt für Veterinärwesen die möglichen Kontaktbetriebe ausfindig zu machen. Und vielleicht bei dem Zurückverfolgen wird es irgendwann mal möglich sein, einen möglichen Zusammenhang mit diesen Fällen in der Westschweiz zu bestätigen.
Die Abklärungen laufen in mehreren Ostschweizer Kantonen. Bis erste Ergebnisse bekannt sind, dauert es ein paar Tage. Tuberkulose ist ansteckend für den Menschen, allerdings nur über die Rohmilch. Und in dem Fall von Ausserrhoden können entwarnt werden. Aus dem betroffenen Betrieb sei keine Milch direkt zu Lebensmitteln verarbeitet worden.
Und jetzt gehen wir ab in die Luft. Vor 230 Jahren sind das erste Mal Menschen mit einem Heißluftballon gestartet. Man sagt, der Ballon sei das älteste Luftfahrzeug. Und das Luftfahrzeug, das hat sich laufend weiterentwickelt. Im Jahr 1946 hat ein Heißluftballonexperte in einer Radiosendung von einer Innovation geredet.
Früher hat man mit Strau Heißluft erzeugt und hat mit dieser Heißluft ist man gestartet, hat den Ballon gefüllt und gestartet. Heute machen wir das moderner, ich möchte sagen technischer. Wir haben einen Brenner entwickelt, der mit Öl oder Petrol betrieben wird und mit dem wir nun eben die heiße Luft erzeugen.
Nachher war dann aber eigentlich fertig mit den grossen Innovationen. Bei den Heißluftballonen hat sich fast nichts mehr geändert. Trotzdem, oder vielleicht gerade darum, der Ballonsport der fasziniert immer noch ganz einen Haufen Leute. In diesen Tagen treffen sich im Rheintal Ballonteams aus ganz Europa für die internationalen Ballontage. OKA-Präsident ist der Eugen Nussbaumer, selber seit 25 Jahren Heißluftballonfahrer. Der Philipp Gemperli hat ihn getroffen.
Der Eugen Nussbaumer bietet das ganze Jahr Ballonfahrten an. Und jetzt auf die Ballontage hin testet er auf dem Vorplatz von seiner Firma St. Margrethe den Brenner von seinem Ballon.
Funktioniert dort relativ einfach. Man muss hier eine Flasche auftun. Dann hier die Pilotflamme, die er hat. Die läuft permanent während der Fahrt. Und nachher muss man nur noch heizen.
Alles funktioniert. Der Ballon ist bereit für das Ballontreffen. Er könne als OK-Präsident zwar am Wochenende nicht jede Ballonfahrt mitmachen, aber bei etwa einer müsse er einfach dabei sein.
Das ist ein Freundschaftstreffen. Wir haben hier im Rintel besonders schöne Landschaft. Und wir haben ganz spezielle Wind, Bergwind, Talwind. Wenn wir schön Wetter haben und können dann wunderbar mit dem Bergwind über den See ins Deutsche rausfahren. Und so eine Seeüberquerung ist für die meisten Piloten noch etwas Spezielles, weil da haben sie nicht so viel.
Auch für ihn selber sei das Ballonfahren und vor allem das Landen immer wieder eine Herausforderung. Und darum fasziniere ihn da auch noch über 2000 Fahrten immer noch.
Wenn man dann abtaucht, Baumhöhe, Haushöhe, zum Wiese suchen, wo man warten, wo der Wind einem hertreibt. Und das ist dann eben noch spannend. Ich habe jetzt über 2000 Ballonfahrten und am genau gleichen Ort bin ich, glaube ich, einmal vielleicht noch gelandet, aber nicht dreimal.
Der Eugen Nussbaumer hat mit 17 Jahren angefangen Fallschirmspringen, hat später dann eine neue Herausforderung gesucht und ist jetzt schon fast 25 Jahre im Geschäft. In dieser Zeit hatte er immer wieder ganz besondere Erlebnisse gehabt.
Meine weiteste Ballonfahrt war mal mit einem Heißluftballon von Château d'Eau oben weg, über die ganzen Alpen, über Venedig hinweg auf Kroatien. Das waren auch 650 Kilometer, 8 Stunden.
Ihm gehen es heute vor allem darum, um die Landschaft zu geniessen. Wettkämpfe mag er nicht mehr machen. Neben dem Geniessen ist das Ballonfahren für den Eugen Nussbaumer aber auch Geschäft. Seine Firma hat 7 Ballons, für die hat er noch weitere Ballonpiloten angestellt. Voller Stolz zeigt er in seiner Firma St. Margrethe die verschiedenen Hüllen, Brenner und Körper.
Der hat jetzt Abteil. Und der ist noch etwas höher, weil der ist wirklich bis da oben. Dass sich die Leute wohlfühlen. Und da fahren wir mit 8 Gästen. Dann können immer 2 Gäste reinstehen. Die haben schön Platz, können hier noch den Rucksack her tun. Wir haben immer einen Eckplatz, um rauszuschauen. Als Pilot bin ich hier in der Mitte. Ich sehe schön links und rechts zu den Gästen. Ich kann dort rausschauen, Fahrtrichtung, da rausschauen, Fahrtrichtung.
Spannend sehe ich beim Ballonfahren eben auch die Einfachheit der Geräte. Auch der Eugen Nussbaumer findet es interessant, wie wenig sich die Technik in den letzten Jahren verändert hat.
Und Ballon ist immer noch, ich sage jetzt, eine wunderbare, schöne, bunte Kugel am Himmel, wo man im Winter hinfährt. Aber im Inneren hat sich schon ein bisschen etwas zu tun. Man hat natürlich viel bessere Entleerungssysteme, dass die Ballons sicher sind, schneller landen können bei viel Wind. Die Stoffqualitäten sind besser geworden, von der Beschichtung her. Es hat sich da also schon einiges getan, aber das ist eher im Verborgenen. Das ist wie im Auto unter der Motorhaube, das sieht man auch nicht.
Und so sei das Ballonfahren in den letzten Jahren sicherer geworden. Auf mehr als 10'000 Ballonfahrten gibt es statistisch gesehen nur einen schweren Unfall.
Die Sicherheit ist natürlich bei allem abhängig vom Pilot, hauptsächlich. Und was ballontechnisch anbelangt, sind die Dinger jetzt natürlich sicher. Da gibt es nichts mehr, wo man sagen kann, was einfach so kaputt geht.
Das A und so ist also ein guter Ballonpilot. Und wer das will sein, der braucht zuerst einmal eine Ausbildung, vor allem aber Gelassenheit und gut ist auch eine grosse Portion Erfahrung.
Das ist eine Gefühlssache, weil der Ballon reagiert immer anders. Das kommt auf die Grösse des Ballons an und es kommt auf die Zuladung an, die der Ballon hat. Auch bei der gleichen Grösse, wenn wir schwere Leute rein haben, reagiert er anders, als wenn wir leichte Leute rein haben. Wenn wir kalt haben, 0 Grad, reagiert er anders, als wenn wir 30 Grad plus haben. Und das muss man, ich sage es, im Arsch haben.
Ein und darum, nach mehr als 2'000 Fahrten, habe ich auch nie Angst im Ballon rein. Er fühle sich immer sicher. Ein Unfall habe es bei ihm zum Glück noch nie gegeben.
Der Philipp Gemperle über den Ballonfahrer, der Eugen Nussbaumer. Sie hören das Regionaljournal Graubünden auf SRF 1. Es ist jetzt 5:05. Zu der Wetterprognose, heute mit dem Gaudenz Fluri von SRF Meteo.
Es gibt eine relativ kühle Nacht auf Mooren. Die Temperaturen gehen zu Chur auf etwa 10 Grad zurück. Im Oberengadin gibt es um die minus 3 Grad. Auch in Davos können sie knapp für Bodenfrost langen. Mooren zeigt sich der Tag durch dann immer wieder die Sonne. Es bleibt praktisch überall auch trocken. Am meisten Wolken gibt es von der Saselbe bis ins Prättigau. Dort kann es kurz auch mal ein paar Tropfen Regen geben. Je südlicher man aber geht, desto häufiger zeigt sich die Sonne. Temperaturen gehen dann zu Roveredo auf etwa 22 Grad drauf, das Langquart gibt es um die 20, das Boschiavo 18, Davos und St. Moritz etwa 15 Grad. Der Sonntag, der ist dann recht trüb und nass. Es kommt immer wieder regnen, zum Teil auch kräftig. Es wird ein bisschen kühler, in Chur gibt es noch etwa 18 Grad und dementsprechend kommt die Schneefallgrenze oben runter, sie liegt im Laufe des Sonntags dann so um die 2300 Meter umeinander.
Und jetzt zu den Meldungen vom Tag. Seit bald 4 Monaten twittert die Bündner Verwaltung. Regierungsräte und Chefbeamte verschicken Kurznachrichten. Bis jetzt hält sich aber das Interesse der Bevölkerung an diesen kantonalen Tweets in Grenzen. Auch der Austausch zwischen den Leuten und dem Kanton findet bis jetzt kaum statt. Das Ganze ist ein Versuch, der vorläufig einmal auf ein Jahr ausgelegt ist. Gebirgskantone, darunter auch Graubünden, haben Stellung genommen zum geplanten Zweitwohnungsgesetz. Die Stossrichtung, die Stimme, schreiben Kantone, sie wollen aber mehr. Beispielsweise, dass alle Häuser und Wohnungen, die vor dem Abstimmungssonntag gebaut oder bewilligt worden sind, zu Ferienwohnungen umgenutzt werden könnten. Mit dem englischen Theaterregisseur Peter Brook startet das Theater Chur im Oktober in die neue Saison. Gezeigt wird Operainszenierung «Eine Zauberflöte». Die gesamte Spielzeit steht unter dem Titel «Zuflucht». Gezeigt werden rund 100 Vorstellungen, darunter sind auch 4 Bündner Uraufführungen, unter anderem vom Achim Lenz oder dem Silvio Huander oder dem André Perl. Das Theater Chur hat ein Jahresbudget von rund 1,6 Millionen Franken. So viel Regionaljournal Graubünden für heute. Im Internet finden Sie uns rund um die Uhr unter srf.ch/news. Wir sind auf Twitter, folgen Sie uns unter dem Stichwort Regionaljournal. Mein Name Silvio Liechti.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.